Bin froh und Gott dankbar, unter euch hier zu sein und auch schon, dass wir gemeinsam unserem Gott angebetet haben und die schönen Lieder, die man so mitverfolgt und auch schon von den Kindern hier so das Lied "Ich bin entschieden, niemals zurück", wie ermutigend ist das, wie auffordernd, den lebendigen Gott zu dienen, für ihn zu sein. Obwohl Bruder Rittmer die letzte Woche hier unter euch war, haben die Geschwister trotzdem Grüße mitgegeben und ich möchte sie gerne an euch weitergeben. Es ist etwas Schönes, Gott zu dienen, nicht zu vergleichen mit etwas anderem. Alles das, was wir in der Welt haben, auch schätzen können, doch ist das im Vergleich, Gott zu dienen, sehr von wenigen Wert. Es ist wichtig, auch nicht nur den Anfang zu machen, aber auf diesem Weg auch zu bleiben. Es gibt viele Gefahren auf diesem Lebensweg, wenn man sich befindet, dass der Feind versucht, bald von einer oder anderen Seite Kinder Gottes anzugreifen. Wir werden das sehen in der Wortbetrachtung, dass es so ist. Wir lesen uns zur Einleitung 2. Korinther, Kapitel 11. Hier ein Wort. Wir lesen uns von Anfang. 2. Korinther, Kapitel 11, von Anfang. Möchtet ihr mir doch ein wenig Torheit zugestehen? Doch ihr gesteht es mir wohl zu. Ich eifere um euch mit göttlichem Eifer, denn ich habe euch mit einem Mann verlobt, um Christus, eine reine Jungfrau, zuzuführen. Ich fürchte aber, dass wie die Schlange Eva verführte, mit ihrer List so auch eure Sinn verwirrt und von der Geradlinigkeit gegenüber Christus abgewandt werdet. Denn wenn der, der zu euch kommt, einen anderen Jesus predigt, den wir nicht gepredigt haben, oder ihr einen anderen Geist empfängt, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so ertragt ihr es wohl. Denn ich denke, ich bin nicht geringer als die übergroßen Apostel. Und wenn ich auch in der Rede unkundig bin, so bin ich es doch nicht in der Erkenntnis, sondern in jeder Hinsicht sind wir bei euch in allen ganz offenbar geworden. Paulus spricht hier um die Gemeinde zu Korinth an und man muss sagen, warum irgendwie so strenge Ansprache? Da gab es einen Grund oder mehrere schon. Einige Dinge stimmten einfach nicht. Paulus fürchtet, dass diese Gemeinde auch von Gott abfallen kann. Er kämpft um sie. Und so der Hauptgedanke, reine Jungfrau für Christus. So kommt die Frage, was sah eigentlich der Apostel in dieser Gemeinde? Da kamen einige Menschen und haben die Gemeinde verwirrt. Sie haben angegeben, etwas zu sein, was sie eigentlich nicht waren. Und so kann man das wahrnehmen. Ich lese im gleichen Kapitel Verse 13 bis 15. Dann wird uns vielleicht noch einiges dazu klarer werden. Denn solche sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter und verstellen sich als Apostel Christi. Und das ist kein Wunder, denn er selbst, der Satan, verstellt sich als Engel des Lichts. Darum ist es nichts Besonderes, wenn sie auch als seine Diener, als Diener der Gerechtigkeit verstellen. Deren Ende wird nach ihren Werken entsprechen. Also hier können wir sehen, dass da wirklich Probleme es gab. Und Paulus macht sich hier richtig Sorgen. Da kehrten Menschen ein und haben versucht, die Geschwister an sich zu reißen. Wahrscheinlich gab es mehrere. Die Schrift sagt uns nicht, wer das war. Jedenfalls, es hat Folgen gehabt. Das Ergebnis oder die Folge von dem lesen wir im 1. Korintherbrief, Kapitel 1. Vers 12. Ich rede aber davon, dass jeder von euch sagt, ich gehöre zu Paulus, ich aber zu Apollos, ich aber zu Kephas, ich aber zu Christus und so weiter. Also man sieht, dass dies wirklich Probleme reinbringt. Daraus können wir die Reaktion der Geschwister hier sehen, wie sie reagieren darauf. Sie können nicht irgendwie unterscheiden, dass sie nur auf Christum schauen müssen und nicht auf Menschen. Und daraus entstehen Probleme. Nicht umsonst hat Apostel Paulus geschrieben, in 2. Korinther, Kapitel 4, Vers 5, hier lesen wir. Dankeschön. Denn wir predigen nicht uns selbst, sondern Jesum Christum, dass er sei der Herr, wir aber eure Knechte um Jesu Willen. Paulus machte aufmerksam, wie es richtig sein soll. Und nicht so, dass jeder zu sich der Aufmerksamkeit zieht. Auch macht Paulus aufmerksam, dass sie dadurch ihr Seelenheil verlieren können. Manche sind bestimmt schon zum Fall gekommen. Wenn man nicht direkt an Christus hält, schon besteht die Gefahr. Man wird abgelenkt, dass man nicht direkt auf Christus schaut und dadurch verliert man die Kraft von Gott. Man langsam, schrittweise verliert man die Gnade. Und die Gefahr, die besteht darin, dass man zurückrollt. Schaut mal die Folgen, was daraus alles geworden ist. Jetzt haben wir gelesen, wie die Geschwister angefangen haben, Acht zu geben, bald auf einen, bald auf den anderen. Es gab wahrscheinlich mehrere Gruppen schon in der Gemeinde. Und dadurch merkten sie gar nicht, was der Feind im Hintergrund ausführt. Merkt ihr, wie er versucht, das zu machen? Erst ablenken. Und dann versuchen, den Menschen umzustürzen. Wenn man in 2. Korinther Kapitel 6 liest, dann sieht man, was sich in der Gemeinde schon getan hat, in welcher Gefahr sich einige schon befanden. Wir lesen 2. Korinther Kapitel 6 ab Vers 16. Oder wir fangen an ab 14. Vers, wird es besser sein. Zieht nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen, denn was hat die Gerechtigkeit mit der Gesetzlosigkeit zu schaffen? Welche Gemeinschaft hat das Licht mit der Finsternis? Und wie stimmt Christus mit Belial überein? Oder was hat der Gläubige mit Ungläubigen gemeinsam? Welchen Zusammenhang hat der Tempel Gottes mit dem Götzen? Denn ihr seid der Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott sagt, ich will unter ihnen wohnen und unter ihnen leben und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Und darum geht aus ihrer Mitte hinaus und sondert euch ab, sagt der Herr, und rührt nichts Unreines an, dann will ich euch annehmen und euer Vater sein, und ihr sollt meine Söhne und Töchter sein, sagt der Herr, der Allmächtige. Also daraus können wir einiges entnehmen. Und wir wissen, dass die Korinther in Überzahl so Heiden gewesen sind. Nur vielleicht eine kleinere Gruppe Juden, aber so größtenteils waren sie Griechen. Und die Heiden, sie dienten ja Götzen. Und Götzendienst, der war ja immer mit Hurerei verbunden. Mit Frauen, die sich für diesen unreinen Dienst hingegeben haben. Und das mochten sie sehr. Und jetzt haben sie sich zu Gott bekehrt. Der Feind wirkt nicht direkt und versucht, sie zurückzuziehen. Hier ist er, kann er nicht so. Aber er versucht, von Christus abzulenken. Da in dem Fall, haben wir gesehen, hat er auf Menschen abgelenkt. Und sie haben die Kraft verloren. Wenn man nicht an Christus hält, wenn man mit ihm zu wenig Gemeinschaft hält, verliert man. Und so sind sie, viele von ihnen, zum Fall gekommen. Man sieht, dass sie zurückrollten in ihres alte Wesen, wo sie waren gewesen. Natürlich nicht alle, aber einige. Und hier versucht Paulus hier so klar zu machen, dass eigentlich ja nicht mehr die reine Jungfrau ist. Und sein Bemühen ist doch, das auszubessern. Und er gibt sich mehr. Wenn man den ersten Korintherbrief liest, in Kapitel 5, dann muss man staunen, wie weit einige von denen gekommen sind, was für Sünden da unter ihnen schon gewesen sind, dass man kaum unter den Heiden zu finden hat. Also war wirklich schlimm gewesen. Und das nur dadurch, dass der Feind sie versuchte abzulenken. Das zeigt uns, wie wichtig das ist, immer auf Jesus zu schauen. Längere Zeit kämpfte Paulus um diese Gemeinde. Er schickte von Ephesus mehrere Briefe. So, ich glaube, das waren 4 gewesen. Erhalten sind nur 2. Diesen Brief, welchen wir lesen, wird vermutet, dass dies der 4. ist. Und dazwischen waren es auch gewesen. Also jedes Mal, wenn Paulus einen Brief geschrieben hat, jemand war der Briefträger. Und war nicht einfach so Briefträger, sondern jemand, der eben auch ihnen mündlich vieles sagen konnte. Also jemand aus den Mitarbeitern des Paulus gewesen. Er schickte einen und den anderen, den dritten, vierten. Und scheinbar war zuerst alles erfolglos. Es wollte nichts bewirken. Paulus schreibt und versucht, sie zu ermahnen, und es wollte nichts werden. Dann, das letzte Mal kam in Frage Titus. Und davon haben wir schon einiges gehört. Mal zur Lagerversammlung. Und Titus hat es bewirkt. Er war eine Zeit lang in Schatten so gewesen, ja. Hat sich zurückgehalten und gebetet. Was sollte er auch sonst machen? Er war so Mithelfer gewesen, und jetzt, nachdem einige schon da gewesen waren, und jetzt kommt Paulus aus den Gedanken, Titus zu schicken. Und er macht das. Der nimmt den Brief und geht, fährt dahin. Gerade diesen Titus wird von Gott gegeben, jetzt auf die Gemeinde so einzuwirken, dass sie wirklich zur Erkenntnis wiederkommen, dass es vieles falsch gelaufen ist. Wir lesen in diesem Brief von Titus viel. Ich glaube, so 9-mal kommt es vor, dieser Name, und im ersten Brief gar nicht. Also erstmal kam er nicht in Frage. Und jetzt aber konnte er einiges bewirken. Ich lese vielleicht uns hier, wie Paulus hier von Titus erwähnt, 2. Korinther Kapitel 8, Vers 16, 17. Hier sagt er so: Gott aber sei Dank, der denselben Eifer für euch ins Herz des Titus gegeben hat. Denn er nahm zwar die Ermahnung an, aber weil er doch eifriger war, ist er von selber zu euch gereist. Also sieht man, dass Titus hat es Gott aufs Herz gelegt, und er fährt dahin und konnte wirklich vieles tun für diese Gemeinde. Und ja, es ist wirklich besser geworden. Wie gesagt, es kann sein, dass es auch bewirkte, weil er auch Grieche gewesen ist. In Galaterbrief finden wir die Vermerkung, kurze Vermerkung, dass er Grieche war. Und das hat vielleicht auch, war gut gewesen. So, erstmal was zu Korintherbriefe, zu dieser Gemeinde. Und hier haben wir aber den Hauptgedanken, die reine Jungfrau für Christus. Also Braut, so gesehen, ja. Man muss sagen, dass das Wort Gottes die Seele des Menschen, aber auch einer Gemeinde mit einer Braut vergleicht. Ich werde da nicht viel eingehen. Wir sind Bibelleser und kennen das. Man muss sagen, dass neben so bildhaft, ein Mädchen kann mehrere Bewerber haben. Nun, wenn sie sich mit einem schon eingibt und dann ihn verlässt und versucht jetzt mit den anderen zu heiraten, wird es zu einem Problem. Dieses Bild, das zeigt, dass jeder von uns, auch bildlich von dieser Bild genommen, ein Problem hat, in der Gemeinschaft mit Gott zu kommen. Also dieses Bild, Paulus sagt, ich bemühe mich, eine reine Jungfrau, also eine Braut, die reine ist, vor Christus zu führen, aber von dem ist ja keine Rede. Man muss sagen, dass jede Seele ohne Ausnahme irgendwie mit etwas befleckt ist. Und da muss etwas geschehen, und das geschah durch Christus. Er hat sich ein Mittel erworben, dass diese Flecken sollten wegradiert werden. Also sein Blut vergossen für uns Menschen. Also, wenn ein Mensch jetzt kommt, der sich in Not befindet, seelische Not, darf wirklich zu Jesus kommen und Frieden bekommen, anders werden. Und dieses Bild wird uns gegeben im Epheserbrief. Vielleicht lesen wir das auch noch dazu. Obwohl vielen das Wort bekannt ist, können wir uns das trotzdem lesen. In Kapitel 5. Ab Vers 25, hier sagt er so: Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie dahingegeben hat, um sie zu heiligen, indem er sie reinigte und durch das Wasserbad im Wort. Also ein Mittel durch das Wort Gottes, indem man im Glauben auf das Blut Christi anwendet, geschieht die Reinigung. Indem ein Mensch das Wort hört und glaubt und aneignet, vor Gott Buße tut, dann bekommt er Frieden mit Gott. Weil das Blut Jesu ist uns gegeben für alle Zeiten und ist auch bis heute wirksam. Jeder kann wirklich diesen Frieden bekommen. Man muss sagen, dass alle anderen versuchen zu verführen, wie auch die Schlange, davon wir gelesen haben. Also die Schlange hat von Anfang an die Eva verführt und so auf diesem Weg wirkt der Feind, wie wir gesehen haben in Korinther Gemeinde, versucht er auch einzuwirken. Und wenn es ihm gelingt, jemand wieder zu beeinflussen und von Jesus abzulenken, dann kommt die Bindung durch Macht der Sünde. Jeder, der es ausprobiert hat und aus Erfahrung weiß, dass die Sünde auch eine gewisse Macht hat. Sie kann binden. Wir wissen, dass heute viele Sichte es gibt, in denen Menschen sich verfängen, eingeben und diese Gefahr, die besteht. Apostel Paulus macht hier so Besonderes oder sagt so etwas Besonderes. Er sagt, ich bemühe mich, eine reine Jungfrau zu Christus zu führen. Und dann in Vers 6 haben wir gelesen, ich bin nicht geringer wie die große Apostel. Aber was hilft das alles? Erretten. Erretten kann ich nicht. Aus dem Grund der Ausdruck, ich bemühe mich, eine reine Jungfrau zu Christus zu führen. Weil erlösen kann Gott, Jesus, der wirklich für uns sein Leben gegeben hat. Hier liegt so ein tiefer Gedanke. Apostel Paulus, er war aufrichtig vor Gott. Er verfolgte nicht die eigenen Ziele, auch nicht die eigenen Gedanken, sondern führte Menschen zu Gott. Und diesen Auftrag muss jeder Prediger haben, nicht irgendetwas im Grunde zu haben, sondern immer nur zu Christus zu führen. Wir können nicht erlösen, wir können nicht erretten. Uns steht es Menschen einfach nicht zu. Erretten tut nur Jesus. Wir können den Weg zeigen, Wegweiser sein. So auch jeder in dem Umkreis seines Lebens, wenn er mit Menschen zusammenkommt und sie anspricht, wenn sie sich Gedanken machen, nimmt das in Acht. Jeder hat zu Christus zu führen, weil er der Erlöser ist. Nichts anderes sollte sein. Wir haben in der Einleitung gelesen, dass der Knecht Abraham einen Auftrag kriegt. Gehen in das Land, um eine Braut zu holen für seinen Sohn. Ein Bild, ja, das auch heute noch gilt. Diesen Auftrag haben wir, die wir in der Nachfolge sind, auch nicht nur Prediger, gehen in die Welt und Menschen zu Christus zu führen, zu dem Sohn. Dieses Bild gilt. Da fragt der Knecht, und wenn sie nicht will, soll ich deinen Sohn zurückführen in das Land? Nein, in keinem Fall. Dieses Land ist mir von Gott verheißen worden und es bleibt so. Wenn sie nicht will, bist du frei. Damals wurde noch ein Eid gegeben, heute nicht mehr. Es reicht, wenn wir Versprechen geben, indem wir uns im Dienst begeben, Gott zu dienen. Ja, ich will, das reicht. Braucht kein Eid sein. Und damals, ja, dann sagt ihm Abraham, also dann bist du von dem Auftrag einfach frei, wenn sie nicht will. Aber hier in das verheißene Land. Dieses Bild zeigt uns wiederum, wo wir eigentlich hinzuführen haben. Nun, letztendlich, wenn sich Menschen nicht sagen lassen, tragen sie die Verantwortung und vor Gott. Obwohl es hängt viel von dem ab, wie wir das machen, wie wir sich einsetzen, wie wir Gelegenheit suchen, wie wir beten für Menschen und vieles mehr. Ja, sollte man auch nicht gleich aufgeben. Aber letztendlich, ja, ist der Mensch verantwortlich. Nun, wir kommen aber wiederum zurück zu den Gefahren, die da sind. Auch eine der größten Gefahren, die für Christen ist, ist selbst die Welt. Und hier sucht der Feind mit verschiedenen Farben, was es nur bei ihm gibt, die Welt zu malen, schmackhaft zu machen, damit der Mensch doch dahin schaut. Wir Menschen sind mit einem Gefühl ausgestattet, Neugier. Und irgendwie, wenn es da blitzert hinter den Zaun, kriegen wir da Lust, was passiert da? Was wird da? Und diese Neugier fängt an, bei uns zu arbeiten. Und wir schauen immer wieder über den Zaun, was da los ist. Ja? Und so langsam fängt an die Arbeit vom Feind. Je mehr sich ein Mensch da eingibt in die Welt und sich reinsteigert, je mehr kommt es in Gedanken rein. Die Gedanken fangen an, sich dem hinzugeben, was in der Welt ist. Es wird sich bemerkbar machen, in der Rede, im Benehmen, aber auch in dem Aussehen. Ob man will oder nicht, es wird sich bemerkbar machen. Merkt ihr die Parallele mit dem, wie es in Korinther-Gemeinde war gewesen? Da hat der Feind sie auf Menschen gelenkt, ja? Und sie fühlten sich hingezogen, bald zu dem, bald zu dem. Hier ist wiederum die Welt. Er versucht, Neugier zu erwecken. Und dass der Mensch von Christus abgelenkt wird. Und die Folge ist die, dass er einfach die Kraft verliert. Sie wird weniger, weniger und da kommt der Mensch zum Fall. Uns gibt das Wort Gottes Anweisungen, wie ein Christ sein muss. Gibt die Gebote und die müssen Wiederholung haben. Sie müssen Übung haben, diese Gebote in uns indem wir versuchen, das praktisch anzuwenden. Wenn wir aber abgelenkt werden durch weltliche Dinge, dann ja, hört das Praktische auf, langsam, Schritt für Schritt. Und das Weltliche kehrt ein. Man wird es einfach merken an dem Christen, auch nach seinem, wie gesagt, Benehmen und Aussehen. Irgendwas passierte in seiner Seele. Aus dem Grund ist es wichtig, dass man auf Christus schaut, mit ihm Gemeinschaft hat. Immer wieder versucht der Geist Gottes, uns das klarzumachen, wie wichtig das ist. Dass der Feind versucht, uns abzulenken mit eins oder das andere. Einerseits, wir können uns aus der Welt nicht herausnehmen. Herr Jesus betet für seine Jünger und sagt, Vater, ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern bewahrst von den Übel. Das ist wichtig. Vielleicht noch was dazu. Wir waren mal zur Beerdigung, ja weit weg von hier. Und es ist hinter Würzburg, da gibt es unsere Geschwister und die, wenn was passiert, laden sie uns ein. Und dann nach der Beerdigung hat beim Essen ein Gespräch stattgefunden und ja, sagt eine Schwester, dass bei ihnen sich keine Menschen bekehren wollen und dass es die letzte Zeit ist und so weiter. Dann gab es mehr und dann kommt es raus, wie sie es ernst meint und sie hält das Internet auch für ein Übel und sie hat gar keinen, man muss von der Welt also frei bleiben. Weißt du, was bei mir die Gedanken so kamen? Also Internet ist für sich eine Welt. Und ich dachte gerade an dieses Wort. Ich bitte nicht, dass du sie rausnimmst aus der Welt, sondern bewahrst von den Übeln. Dass im Internet viele Gefahren, viel Übel lauert, weiß doch jeder von uns. Ja? Die laufen immer so daneben. Und sich zu bewahren ist unser Auftrag. Nicht sich mitzuziehen lassen. Da gibt es auch verschiedene Fallen. Süchte. Ein Mensch kann da mit verschiedenen Spielen, oder betrifft vielleicht eher junge Leute, aber nicht nur, können auch andere reinfallen und süchtig werden. Und da natürlich möchte uns Gott davon bewahren. Sich bewahren, auch in dieser zweiten Welt, dass man nicht mitgezogen wird, sondern bleibt für Christus. Sucht die Gemeinschaft mit Christus. Das nächste, wo der Feind versucht, auf uns Menschen einzuwirken, sind die Irrlehren. Ablenkungsmanöver, weißt ihr? Wenn er von der klaren Wahrheit des Wortes Gottes uns ablenken kann und wir fangen an zu verflachen und sagen, ach, man sieht den Unterschied nicht. Weißt ihr, ich habe nicht einmal schon gehört den Ausdruck, in dem Geschwister anhören verschiedene Botschaften im Internet, das ist doch so frei, und wissen nicht zu unterscheiden und sagen, ja genauso wie bei uns wird es gepredigt. Sie merken nicht den Unterschied. Die erste Gefahr ist die, wenn man nicht merkt und so weiter macht. Einerseits, wir können nicht verurteilen die anderen. Es werden viele, die auch in andere Richtungen gehen, selig werden, wenn sie an Jesus halten. Doch für uns, die wir mehr Erkenntnis haben, und da nicht Acht geben, können wir mitgezogen werden. Und die Folge ist die, dass an uns eine Mischung stattfindet, im Inneren, so eine Mischung von vielen Dingen. Und letztendlich weiß der Mensch mehr nicht zu unterscheiden. Meint ihr, wer gewinnt in dem allem? Der Feind. Es kann so weit kommen, dass wir nicht unterscheiden können, alles der Feind, und wir verlieren, und dann hat der Feind mit uns ein leichtes Spiel. Es gibt doch so viele Menschen, die behaupten, es gibt keinen Sinn, denn freies Leben nicht. Obwohl die Bibel behauptet, ja, es gibt. Wenn man von Anfang an zugibt, dass ich sündenfrei nicht leben kann, dann werde ich es mehr oder weniger tun, oder? Natürlich, dann mache ich es. Aus dem Grund muss man das auch wirklich recht nehmen. Die Bibel, die versucht uns ermutigen, im Glauben zu stärken. Es gibt ein sinnfreies Leben. Aber wenn man nicht wachsam ist, kann man auch stürzen. Das ist auch Tatsache. Es kann kommen. Viele von uns haben wahrscheinlich im Leben auch erlebt, dass es nicht immer gut geht im geistlichen Leben. Es gibt Zeiten, wo man kränkelt und dann heißt es, nehme ernst. Doch wenn du es ernst nimmst und wieder zu Gott nahst, dann mit einmal wirst du wahrnehmen, doch, die Bibel hat recht, es gibt sinnfreies Leben. Obwohl das so allgemein so ja, von vielen behauptet wird, dass man nicht kann. Eins, überlege dir, die Sünde macht unglücklich. Egal in welcher Form, wenn sie in deinem Leben da ist, sie macht unglücklich. Und das will Gott nicht. Vieles, was um uns so ist, ja, kann doch die Seele nicht befriedigen. Es gibt Menschen, eine Menge von Menschen, die sich verlassen auf Kindertaufe. Bin doch getauft, von Kind auf. Aber überlege, was bringt es dir für deine Seele? Oder dass manche nach Konfirmation in der Gemeinde aufgenommen werden, ist das eine Aufnahme in der Gemeinde? Steht nicht geschrieben, dass der Herr über das alles verfügt? Dass er weiß, wer in das Reich Gottes zugefügt wird, wer nicht? Dass Menschen einfach zu viel für sich nehmen, ja? Das sind so Lehren, die eben nicht übereinstimmen mit der Bibel. Das nächste, was so in Gange ist, Aberglaube. Weißt du, der Aberglaube, wenn man so sich in dem eingibt, so, es gibt so vieles, darauf, Menschen Acht geben, und halten es für besonders wertvoll. Da will ich gar nicht eingehen. Wie viel es da gibt, woran Menschen halten. Wie das ihnen wichtig ist, werde ich vielleicht ein Beispiel euch geben. Das ist von vielen Jahren noch von Kasachstan her. Erzählt ein Bruder. Er fährt mal zum Gottesdienst. Mit einmal sieht er, dass da ein paar Autos an der Seite stehen und die Leute, die suchen was in den Büschen. Hat er gedacht, interessant, ist da was passiert? Er bleibt stehen, fragt nach. Naja, eine schwarze Katze ist über den Weg gelaufen. Und diese Katze, die muss jetzt gefunden werden und zurück über den Weg gebracht werden, sonst passiert uns ein Unglück. Wie Menschen darauf halten. Meint ihr, kann ein Glaube, ein echter Glaube hier gedeihen? Kann nicht. Wir halten auf Jesus. Wir verlassen uns auf ihn. Er führt uns. Und wenn etwas passiert, muss es irgendwie zum Besten sein. So steht es geschrieben. So nehmen es die Kinder Gottes. Allen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten. Steht so geschrieben. Und wir nehmen es aus Gottes Hand. Sonst bewahrt uns der liebe Gott und hilft. Nun, was in der Bibel wichtig ist. Jeder, der zuhört, hat wahrscheinlich gemerkt, die Bibel, die lenkt uns immer wieder in das Innere des Menschen. Weil von Inneren kommen aus Gedanken, so hat Jesus selbst das gesagt den Leuten. Aus dem Inneren des Menschen kommen Gedanken. Und daraus resultiert auch dann, was der Mensch macht. Die klare Lehre des Wortes Gottes führt direkt uns ins Innere auf unsere Gedanken. Da muss Ordnung geschaffen werden. Und wenn die Ordnung einkehrt mit den Gedanken, schaust du, Mensch ist anders. Und das macht natürlich den Anfang die Wiedergeburt. In der Wiedergeburt wird der Mensch anders. Und dann muss er auch diesen Kampf erlernen zu unterscheiden. Aus dem Grund immer wieder das Wort Gottes, welches uns beigebracht wird, dass wir lernen zu unterscheiden zwischen geistlichen und fleischlichen Gedanken. Ich lese hier ein Wort, Römer Kapitel 8, Verse 5 und 6. Die zeigen wiederum auf das Innere. Römer 8, Vers 5. Denn die da fleischlich sind, die sind fleischlich gesinnt. Die aber geistlich sind, die sind geistlich gesinnt. Aber fleischlich gesinnt sein ist der Tod. Und geistlich gesinnt sein ist Leben und Friede. Also hier die Denkweise. Und vom inneren Zustand des Menschen ist abhängig, ob er selig wird oder verloren geht. Also das fleischliche Denken, das macht den Menschen kaputt. Und das geistliche, das ist Leben. Hier können wir uns gemäß diesem Wort prüfen und ja, wie es bei uns aussieht. Kann jeder sich Gedanken machen. Nicht nur das, die Bibel ist nicht nur, dass sie uns immer vorhält. Na hier, siehst du, was bei dir ist? Um uns zu ärgern und dass wir feststellen können, naja, der hat recht, aber in uns kommen Gefühle hoch. Ja. Nein, überhaupt nicht. Die Bibel will uns zeigen, wie es aussieht und will uns helfen, Ordnung zu machen in unserem Inneren und auch das behalten. Wenn wir also uns bekehrt haben, denkt jeder zurück an diesen Punkt, wo ihr euch bekehrt habt, was für Gedanken ihr habt gehabt, was für Eifer, was für eine Hingabe, was für ein Wohlwollen für sein Reich, für die Mitmenschen, wie war man so? Doch, so bleibt es nicht. Dann später kommt die Versuchung und kommen andere Gedanken. Ja? Und es heißt jetzt zu unterscheiden, welche fleischliche Gedanken sind und welche geistliche, und zu bewahren den geistlichen Stand, erhalten ihm. Es gibt Zeiten nach der Bekehrung, wo es uns wohl geht. Doch dann, wie gesagt, kommen die Versuchungen. In dieser Versuchungen heißt es, tiefer zu suchen in dem Wort Gottes. Ist das so? Verhält es sich so? Heute gibt es viele Möglichkeiten, auf die richtigen Schriftstellen zu kommen. Braucht man keinem was sagen, es ist leicht zu finden und zur Bestätigung natürlich sollte man sich Zeit nehmen. Auch zu prüfen, das was wir hören, ist das biblisch? Ich denke an das Beispiel, wie Bruder Byron das getan hat in dem Buch Lebenserfahrung mit Gott. Da schreibt er auf einer Stelle, es war gerade der Anfang gewesen, ja, er hat sich bekehrt und dann später ging er ins Studium und dann kriegt er einen Brief dass ich falsche Lehre gefunden habe in der Gemeinde. Jemand kommt und predigt irgendwelche Heiligung da. Hat er gedacht, das gibt's doch nicht. Na gut, schreibt er zurück und ja, er wird bald Ferien haben und bereitet sich vor und sucht. Ihr denkt bestimmt das. Ja. Und je mehr er in der Schrift gesucht hat, je mehr hat er gesehen, dass eigentlich von Heiligung die Rede ist in der Bibel. Man kann das nicht rausradieren. Man kann das nicht weg. Es ist da. Und er hat sich überzeugt, dass dies biblische Lehre ist. Und wo er zurückkam zu der Gemeinde, war natürlich auch so weit. Er betete viel, bis er das gefunden hat. Das eigentlich kann ich nur empfehlen. Wirklich. Nur empfehlen. Der Feind, wie schon erwähnt, der ist an der Arbeit und sucht Zweifel zu wecken, sucht gewisse Sünden anhängen, wenn man abgelenkt worden ist und vieles mehr. Mit böser Lust sucht er zu kommen, bei den anderen wieder mit Anklagen und viele mehr. Und da gibt es Grund, dass man hier mit meinem Problem sollte fertig werden. Suche die Überzeugung in der Schrift und dass du davon los wirst. Suche den lieben Gott. Denke auch daran, dass es steht geschrieben, selbst Jesus hat es erwähnt, ein Dieb kommt nur, dass er stehle, würge und umbringe. Und der Gegensatz, ich bin aber gekommen, dass ich Leben und volle Genüge haben sollte. Dem Feind ist wichtig, die Kraft des Glaubens zu rauben und diese Ablenkungs-Dinge, die wir schon gehört haben, mit die auch vielen anderen. Und dann, wenn du in dieser Versuchung bist und nicht vorwärts kommst, suche mit Beten, Nachdenken über das Wort, es wird die Klarheit kommen. Petrus sagte ein wunderbares Wort hier. Vielleicht lesen wir das auch noch. 2. Petrus Kapitel 1, Vers 19. Hier sagt er so: Und wir haben desto fester das prophetische Wort. Und ihr tut wohl, dass ihr darauf achtet, als auf ein Licht, das da scheint in einem dunklen Ort, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in eurem Herzen. Also damals gab es das Neue Testament nicht, gab es aber das Gesetz. Und das Gesetz hat sehr viel auf Christus vorausschauend gesprochen. Und er redet hier vom prophetischen Wort. Wir können heute sagen, auf die ganze Bibel, ja, und dass darin ein Licht gibt. Aber dieses Licht kann sein, dass auf eine Zeit lang bei mir irgendwie nicht da ist, in der Seele. Doch suche so weit, bis der Morgenstern des Lichtes bei dir aufgeht. Wenn du es brauchst, es wird kommen. Wenn man betet, dann kommt man dazu. Und das natürlich möchte Gott einen jeden geben, dass wir wirklich bewahrt werden auf diesem Weg. Dass wir von einer Station von Gott geleitet werden bis zu den anderen und so bis zum Lebensende. Dass dies nicht nur etwas Vorübergehendes für uns ist, sondern Lebensausrichtung. Dass wir Jesus folgen, in ihm bleiben, mit ihm Gemeinschaft haben. Und er kann uns wirklich auch das geben. Gott gebe uns das. Amen.